Heute mit der Sendung Die Rausschmeißer vom Dienst – Feuern um jeden Preis. Immer wieder kündigen Arbeitgeber in Deutschland unliebsame Betriebsräte mit offenbar illegalen Methoden. Ein Netzwerk darauf spezialisierter Rechtsanwälte hilft ihnen dabei. Das offenbart jetzt ein ehemaliger Detektiv gegenüber einem Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Danach werden unliebsame Arbeitnehmer regelrecht in Fallen gelockt. Ihnen werden falsche Aussagen oder sogar Gewalttaten angedichtet. Eine Schlüsselrolle in der Affäre spielt der bekannte Rechtsanwalt Helmut Naujoks, der sich öffentlich damit brüstet, er vertrete nur Arbeitgeber und könne bewirken, dass auch eigentlich unkündbare Betriebsräte ihren Job verlieren. Kersten Mügge berichtet. Zum Rechercheteam gehörten auch Antonius Kempmann, Jasmin Klofter, Wilhelm Konrad und Reiko Pinkert.
Ein Dienstagmorgen Ende März im Landesarbeitsgericht Hamm in Nordrhein-Westfalen. Betriebsrat Jörg Krüger hat einen Verhandlungstermin. Er kämpft um seinen Job als Hausmeister in einem Altenheim und um seine Funktion als Betriebsrat.
Mir geht's nicht gut, muss ich sagen. Also richtig, ja, ein Tief habe ich eigentlich. Der sehnlichste Wunsch ist, dass das Ganze heute hier ein Ende findet. Ein gutes Ende für mich und damit ich endlich wieder in Ruhe weiterarbeiten kann.
Krüger bedrückt der Streit um seinen Arbeitsplatz. Sein Arbeitgeber sind die MK-Kliniken aus Hamburg. Der Konzern ist unter dem Namen Marseille-Kliniken bekannt geworden. Er betreibt 56 Pflegeeinrichtungen. Die von Jörg Krüger ist eine von nur 7 mit Betriebsrat. Um ihn kündigen zu können, haben die MK-Kliniken den Hausmeister und seinen Kollegen kurzerhand zu einer eigenen Abteilung erklärt und diese aufgelöst. Dass Krüger Betriebsrat ist, spielt laut den MK-Kliniken dabei keine Rolle. Das Unternehmen spricht von einer rein wirtschaftlichen Entscheidung.
Allerdings, die MK-Kliniken haben einen Anwalt engagiert, der für rüdes Vorgehen gegen Betriebsräte bekannt ist. Helmut Naujoks.
Meine Damen und Herren, es ist meine innere Überzeugung, Ihre Interessen als Arbeitgeber im Arbeitsrecht zu vertreten.
So stellt sich Naujoks auf seiner Internetseite vor.
Insoweit ist meine Positionierung eindeutig und auch unmissverständlich. Dann ist es meine Aufgabe, mit aller Kraft, mit aller Energie, Ihre Ziele umzusetzen, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Ihnen zu helfen.
Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten oder auch darüber hinaus? In der Außendarstellung gibt sich Naujoks knallhart, aber seriös.
Schon oft haben Medien über Naujoks Fälle berichtet, haben beschrieben, dass, wenn er eingreift, Betriebsräte entlassen und unliebsame Arbeitnehmer zermürbt werden. Und sie haben ihm zweifelhafte Methoden vorgeworfen. Aber was genau im Hintergrund passiert ist, konnte nur vermutet werden. Aus dem System Naujoks ist bislang nie etwas nach außen gedrungen.
Das wird sich nun ändern. Ein Mann, der für Naujoks und seine Mandanten die Drecksarbeit gemacht hat, will reden. Er war Privatdetektiv. In einem Interview erzählt er dem Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung von seinen Aufträgen.
Die Hauptideen kamen von Herrn Naujoks und meiner Wenigkeit. Das heißt, mir wurde quasi vorgegeben, was genau umgesetzt werden müsste, und ich musste dafür sorgen, dass die Dinge auch umgesetzt werden.
Der Privatdetektiv hat heute einen anderen Beruf. Deshalb will er unerkannt bleiben. Seine Aussagen sind deshalb nachgesprochen.
Im Fokus stand immer der Erfolg, dass das Ziel erreicht wird. Das war immer im Fokus. Welche Mittel man dabei nutzt und ob das jetzt legitim ist oder nicht, legal, illegal, ob das vertretbar ist, die Frage wurde nie gestellt.
Über seine damalige Arbeit spricht er emotionslos und distanziert, als habe ein anderer Mensch gegen die Betriebsräte ermittelt. Das Rechercheteam geht den Informationen des Detektivs nach. Es erhält Einblick in mehrere tausend Seiten Dokumente, darunter juristische Schriftsätze, interne Mails, Verträge und Rechnungen. Zahlreiche Mails belegen, dass Naujoks und der Detektiv sogar mal per Du waren. Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass Naujoks offenbar mit Hilfe eines Netzwerks von Detektiven und anderen Anwälten Beschuldigungen gegen Betriebsräte konstruiert und Kündigungsgründe erfindet, bis die Opfer irgendwann aufgeben.
Normalerweise sind Betriebsräte vor Arbeitgeberwillkür besonders geschützt. Sie dürfen nicht so einfach gekündigt werden. Aber immer wieder versuchen es Arbeitgeber. Sie wollen die Gründung neuer Betriebsräte verhindern oder unliebsame Betriebsräte loswerden. Beschäftigte, die sich für Kollegen engagieren, werden oft bedroht, drangsaliert und eingeschüchtert. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung fasst dieses Verhalten unter der Begrifflichkeit Behinderung von Betriebsratsarbeit zusammen. Wie häufig das vorkommt, hat sie mittels Befragungen hauptamtlicher Gewerkschaftssekretäre erforscht. Wissenschaftler Martin Behrens ist auf mehr als 220 Fälle gestoßen. Aber seine Erhebung ist längst nicht flächendeckend gewesen.
Wir haben festgestellt, dass es sich nicht allein um exotische Ausnahmefälle handelt, keineswegs. Das hat uns schon erschreckt, dass es eine derartig große Zahl von Fällen gab.
Oft, sagt Behrens, hätten die Arbeitgeber auch externe Dienstleister eingeschaltet. Damit meint der Wissenschaftler Unternehmensberater und Anwälte.
Anwaltskanzleien, wenn sie erstmal im Spiel sind, wollen beweisen, dass sie auch Erfolg liefern. Und immer dann, wenn eine dritte Partei im Spiel ist, wird härter gefochten.
Naujoks ist nur ein Anwalt, der regelmäßig für Kündigungen von Betriebsräten engagiert wird. Aber er ist der bekannteste.
Ein Fall, in dem offenbar Anwalt Naujoks die Fäden zieht, beginnt am 16. Januar 2012. Der Detektiv erzählt den Reportern von einem Treffen in der Bar eines Nobelhotels am Frankfurter Flughafen. Er sei dort mit Naujoks und einer potenziellen Auftraggeberin verabredet gewesen. Die betreibt mehrere Alten- und Pflegeheime im nahegelegenen Bad Nauheim und sie hat augenscheinlich Ärger mit zwei Mitarbeiterinnen aus dem Betriebsrat einer der Einrichtungen. Die beiden Frauen sind unbequem und streitlustig. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen über die Mitbestimmung bei den Dienstplänen. Der Detektiv erinnert sich genau, dass es bei dem Treffen konkret wurde.
Im Fall Schacht haben wir uns im Hilton Hotel getroffen und eine Strategie erarbeitet, um die, ja, unliebsamen Betriebsräte und Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu entfernen. Das wurde auf Grundlage der Beratung von Herrn Naujoks genau herausgearbeitet, weil wir brauchen natürlich Tatbestände, weil die Personen müssen Tatbestände erfüllen, die ausreichen, um sie kündigen zu können. Das heißt, diese fingierten Tatbestände, die wir geschaffen haben, die mussten natürlich von Herrn Naujoks abgesegnet werden.
Der Plan der einen Betriebsrätin soll eine Körperverletzung angehängt, die andere mit Alkohol im Dienst erwischt werden. Beides rechtfertigt eine fristlose Kündigung, auch von dem Gesetz besonders geschützten Betriebsräten, wenn die Vorwürfe denn stimmen. Direkt nach dem Treffen werden die Kosten für den Detektiveinsatz dem Altenheim per E-Mail übermittelt. Pro Ermittler 100 Euro die Stunde, 30.000 sind als Anzahlung sofort fällig. Am Ende soll die Aktion die Altenheimbetreiberin allein für den Detektiveinsatz rund 75.000 Euro gekostet haben.
Dann läuft die Operation an. Mehrere Detektive werden als Leiharbeiter und Praktikanten getarnt in das Altenheim eingeschleust. Um nicht aufzufallen, haben sie sich mit den wichtigsten Handgriffen vertraut gemacht, mit Hilfe von Lehrfilmen aus dem Internet. In der Nacht vom 27. auf den 28. Januar 2012 die erste tückische Inszenierung. Die Betriebsrätin Ernestine Cornella hat Nachtschicht. Zunächst läuft alles wie gewohnt. Sie macht ihre Kontrollgänge und versorgt Bewohner. Mit im Dienst ein vermeintlicher Leiharbeiter und ein angeblicher Praktikant. Einer davon ist der Detektiv, der sich gegenüber den Reportern outet. Er stellt der Betriebsrätin Cornella eine Falle. Er hat Sekt und Tequila mit zum Dienst gebracht.
Wir haben an meinem offiziell letzten Arbeitstag den Alkohol mitgebracht und gesagt, okay, hey, am Ende stoßen wir an mit einem Glas Sekt. Darauf, dass es mein letzter Arbeitstag ist und haben auch behauptet, es wäre angeblich mein Geburtstag.
In der Pause soll die Falle dann zuschnappen. Ernestine Cornella erinnert sich so.
Ja, wir haben da zusammengesessen, haben auch etwas gegessen. Und die Nacht um 1:30 stand der gesamte Management vor uns in diesem Raum.
Das war kein Zufall.
Das war natürlich getimt. Also das war ganz bewusst so gemacht.
Das ging dann ganz schnell.
Erinnert sich Ernestine Cornella weiter. Sie weist darauf hin, dass sie von dem Alkohol gar nichts getrunken habe.
Einer von den beiden Männern, der ist sofort ins Büro reingezogen worden. Den hat man auch dann gar nicht mehr gesehen. Und die Geschäftsleitung sagte dann zu mir und zu meiner Kollegin, du, ihr seid morgen um 14 Uhr bei uns im Büro.
Erst wird Ernestine Cornella beurlaubt. Später kommt die Kündigung.
Das Rechercheteam zeigt Ernestine Cornella das Video des Interviews mit dem Detektiv.
Zur gleichen Zeit kam dann die Pflegeleitung in den Raum herein und hat uns...
Ich zitter.
Das war natürlich getimt. Also das war ganz bewusst so gemacht.
Ich bin platt. Unter aller Sau. Tut mir leid, mein Ausdruck, aber... Was die mit uns gemacht haben, ist einfach nicht richtig.
Noch perfider ist die Falle, die die Detektive der Betriebsratskollegin von Ernestine Cornella, Annette Schmidt, stellen. Fast einen Monat nach dem Alkoholfall, am 15. Februar 2012, kommen ein Leiharbeiter und ein Praktikant in Schmidts Büro. Es sind in Wirklichkeit Ermittler oder, wie es im Detektivjargon heißt, Sachbearbeiter. Sie beleidigen die Frau, bespucken sie. Annette Schmidt droht, die Polizei zu rufen.
Da sollte eine Körperverletzung inszeniert werden. Die Dame hat einen sehr extrovertierten Charakter und einen sehr aggressiven Charakter. Und sie sollte eben so weit provoziert werden, dass sie zuschlägt. Das hat sie allerdings nicht getan. Also hat man sie isoliert in einen Raum, wo man keine Einsicht hatte, außer eben die beiden Sachbearbeiter und die Zielperson. Sodass die Zielperson angeblich einem Sachbearbeiter ins Gesicht geschlagen hätte und der zweite Sachbearbeiter als Zeuge fungiert, um die Frau belasten zu können, damit sie diesen Job verliert.
Tatsächlich, so erzählt der Ermittler, habe der eine Detektiv einfach den anderen geschlagen. Bei der Polizei und vor Gericht beschuldigen sie allerdings die Betriebsrätin. Das Rechercheteam zeigt Annette Schmidt und Ernestine Cornella auch diesen Interviewausschnitt.
Unfassbar. Dass es sowas überhaupt gibt, das verstehe ich nicht. Und ich kann es auch immer noch nicht verstehen, warum. Was für eine Energie man da reinsetzt, nur um einen Betriebsrat platt zu machen. Bin ja eigentlich selten sprachlos, aber...
Ja.
Das Ziel des Auftrags ist erreicht. Die Kündigungsgründe sind inszeniert. Vor dem Arbeitsgericht vertritt allerdings nicht Naujoks das Altenheim, sondern eine andere Kanzlei, mit der er mehrfach zusammenarbeitet. Öffentlich bestreitet die Geschäftsführerin, dass Naujoks involviert ist. Dass sie ihn dennoch über den Fortgang des Falls informiert, belegen mehrere Mails, die die Reporter gefunden haben. Was es damit auf sich hat, will keiner der Beteiligten sagen. Aber die Mails untermauern den Verdacht, dass Naujoks im Hintergrund tätig war. Am Ende gelingt es der Altenheimchefin zwar nicht, den beiden Frauen zu kündigen, aber sie verlieren ihre Ämter als Betriebsräte.
Rechtsanwalt Helmut Naujoks ist keineswegs öffentlichkeitsscheu. Er schreibt Bücher. Eins hat den vielsagenden Titel »Kündigung von Unkündbaren«. Er nennt Betriebsräte Schattenbosse, die sich bereicherten. Wegen seiner klaren Weltsicht wird er immer wieder in Talkshows eingeladen, in denen er seine Sicht der Arbeitswelt verbreitet.
Die letzten Jahre haben doch gezeigt, dass sich die Koordinaten der Moral von vielen, vielen Mitarbeitern innerhalb eines Betriebes gewandelt haben. Ich erachte es als einen Skandal. In Deutschland hat sich unter den frustrierten Mitarbeitern ein neues Betätigungsfeld ergeben. Das heißt nämlich Sabotage, Stehlen, Arbeitsbummelei, Pausen verlängern. Und ich werde auch nur dann gerufen von meiner Mandantschaft, wenn Missbrauchshandlungen seitens der Betriebsräte gegeben sind.
Auch den kritischen Fragen des Reporterteams von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung will er sich zunächst stellen. Das Gespräch kommt jedoch nicht zustande, als er erfährt, um welche Fälle es geht. Stattdessen lässt Naujoks mitteilen, dass er bei keinem seiner Mandate wissentlich daran mitgewirkt hat, mittels rechtswidrig provozierter oder vorsätzlich unwahrer Sachverhalte Kündigungen durchzusetzen.
Die Unterlagen über weitere Fälle zeigen, das Gespann aus Detektiven und Rechtsanwalt Helmut Naujoks tritt immer wieder gemeinsam auf. So werden mehrfach nach einer Beratung von Naujoks Detektive als Studenten getarnt in ein Unternehmen geschickt. Angeblich, um Arbeitsabläufe zu optimieren. In Wirklichkeit sollen sie etwa herausfinden, wer in der Belegschaft wie über den unliebsamen Betriebsratsvorsitzenden denkt. Um die Studentenlegende aufrechtzuerhalten, wird sogar die Personalabteilung des Unternehmens mit einer fingierten Bewerbung getäuscht. In anderen Fällen werden Betriebsräte auf Schritt und Tritt mit der Fotokamera überwacht. Unter Privatfahrzeuge kleben die Detektive GPS-Peilsender, obwohl das verboten ist. In seiner schriftlichen Stellungnahme lässt Naujoks zum Einsatz von Detektiven mitteilen, sie seien stets das letzte, mitunter aber unvermeidliche Mittel, innerbetriebliche Missstände aufzuklären.
In den Daten über die Einsätze der Detektive ist ein Auftrag besonders gut dokumentiert. Er spielt Anfang 2011 in Baden-Württemberg in Hattenhofen nahe Stuttgart. Dort ist die Schweizer Group ansässig, ein Zulieferer für die Automobilindustrie. Am Anfang steht eine Mail, ein Auftrag an die Detektei zur Observation. Absender ist der damalige Personalchef des Unternehmens. Als Zielpersonen werden mehrere Betriebsräte, unter ihnen der Vorsitzende des Betriebsrats, namentlich genannt. Und dann heißt es, Zitat:
Gibt es Gruppen? Wer mit wem? Wo haben diese Personen eventuell Schwächen? Frauen, Geldprobleme, radikale politische oder religiöse Aktivitäten, sonstige Vorlieben etc. Wer oder welche Personen sind für die gezielte Stimmungsmache im Betrieb verantwortlich?
In dem Werk sind Firmenleitung und Betriebsrat seit Jahren heillos zerstritten. Jetzt soll der Konflikt offenbar mit Hilfe von Detektiven und dem Anwalt Naujoks ein für allemal gelöst werden. Aber wie? Der an der Aktion maßgeblich beteiligte Detektiv erinnert sich.
Im Fall Schweizer Group war der Auftrag selbst sehr unbestimmt. Es gab einfach nur den Auftrag, entferne eine Liste von Zielpersonen aus dem Unternehmen. Man wusste nicht, ob wirklich was vor sich geht oder ob nichts vor sich geht. In dem Falle, dass nichts vor sich ginge, musste man konstruieren und das hat man am Ende in dem Fall auch getan.
Dem Betriebsratsvorsitzenden Erdal Savaş sollen Morddrohungen gegen die Chefs des Unternehmens angedichtet werden. Um die zu inszenieren, unterhält sich der als Arbeiter getarnte Detektiv in der Werkshalle mit Savaş. Ein zweiter Detektiv kommt scheinbar zufällig hinzu. Worüber gesprochen wird, kann wegen des Lärms in der Halle niemand sonst hören. Hinterher stehen im Abschlussbericht der Detektei vermeintlich wortwörtliche Aussagen des Betriebsratsvorsitzenden. Ihm werden Sätze in den Mund gelegt wie, man solle, Zitat,
den alten Bastard über den Jordan jagen.
Oder
alle in einen Sack stecken und draufschießen.
Und diese ausgedachten Drohungen zitiert der Anwalt Naujoks dann ausgiebig in seinen Schriftsätzen. Aber das reicht nicht. Ein Drogenproblem im Betrieb wird konstruiert. Der Detektiv erfährt, dass ein Arbeiter zu Hause manchmal kifft. Dies wird dann in den Berichten der Detektive wieder mit Zitaten ausgeschmückt.
Klar kiffe ich, anders kann man den Laden ja nicht aushalten. Deshalb kifft auch jeder Zweite hier.
Auch dieses Zitat verwendet Naujoks in den von ihm formulierten an die 100 Seiten starken Kündigungs- und Klageschriften. Es entsteht der Eindruck, als wäre Kiffen während der Arbeitszeit bei der Schweizer Group an der Tagesordnung. Der Detektiv kennt das Ziel der Strategie.
Es geht darum, dass man darstellt, dass der gesamte Betriebsrat eigentlich aus Asozialen und Kriminellen besteht und dass sie deswegen aus dem Unternehmen entfernt werden müssen. Und diese Darstellungen gelingen eben, wenn man Dinge wie Gewalt, Drogen und Sonstiges miteinander verbindet. Sodom und Gomorra, wie Herr Naujoks auch immer sagte, das muss einen Sumpf ergeben.
Der Blick in die Tagesprotokolle der Detektive, die das Reporterteam auswerten konnte, zeigt, wie die Vorwürfe zustande gekommen sind. In den ersten 8 Tagen im Unternehmen trägt der Detektiv alle möglichen Informationen zusammen, ganz wie im Auftrag gewünscht. Das Thema Drogen taucht zunächst nicht auf. Dann trifft sich der Detektiv laut eigenem Tätigkeitsbericht zweimal mit Naujoks und der Firmenleitung. An den folgenden 23 Einsatztagen sollen laut der Detektivberichte 18 Mal Mitarbeiter in der Pause gemeinsam gekifft haben.
Grundsätzlich war Herr Naujoks immer eine Person, die das Ganze noch härter, noch extremer, noch krimineller haben wollte. Deswegen hat er ja auch immer wieder zwischendrin die Berichte verlangt, dass er direkt eingreifen kann und sagen kann, okay, hier müssen wir noch mal ein bisschen mehr, da brauchen wir noch mehr und hier müssen wir noch weitermachen. Und wie zuvor schon erwähnt, das ging ja so weit, dass er die Berichte am Ende wirklich komplett selbst geschrieben hat. Also nicht nur überarbeitet und Feinheiten herausgebracht hat, sondern wirklich selbst geschrieben hat.
Naujoks bestreitet, je in einem Mandat wissentlich unwahre Tätigkeitsberichte von Detektiven verwendet oder an deren Erstellung mitgewirkt zu haben.
Der Detektiv versichert heute, dass der Betriebsratsvorsitzende Savas niemanden bedroht und auch mit Drogen nichts zu tun gehabt habe. Damit stützt er die Auffassung von Savas und seinem Rechtsbeistand. Die ganze Operation diente dazu, den Betriebsrat loszuwerden. Beweisen konnten sie das bislang nicht, weil sie den gegen den Betriebsrat gerichteten Auftrag nicht kannten und von der Inszenierung der Vorwürfe nichts wussten. Erdal Savas arbeitet inzwischen nicht mehr bei der Schweizer Group. Er hat eine hohe Abfindung angenommen und eine Schweigeverpflichtung unterschrieben. Daran hält er sich. Dafür spricht sein damaliger Rechtsbeistand Hans-Martin Wischnat. Das Rechercheteam zeigt ihm den Auftrag der Schweizer Group, gegen die Betriebsräte vorzugehen. Er fühlt sich bestätigt und berichtet von damaligen Auseinandersetzungen mit Naujoks vor Gericht.
Für mich ist das, was da geliefert wurde, oder gibt zu erkennen, dass der Mensch eine Nullnummer ist im Rechtlichen. Er ist wahrscheinlich clever durch seine Psychokriege, der anfängt. Damit kriegt er Leute klein, aber es sind zwei Paar Schuhe. Deswegen sah ich ja Leute oder Prozessvertreter, die die Betroffenen vertreten, die kommen juristisch damit sofort klar, das Ganze wegbügeln. Deine Hauptaufgabe steht darin, die Betroffenen auch psychologisch zu betreuen und das ständige Gespräch mit denen suchen. Wer das nicht macht, der hat Mandanten, die am Ende fertig sind.
Arbeitsrecht als Psychokrieg im Jahr 2011 bei der Schweizer Group.
Die Schweizer Group heute. Das Unternehmen hat eine neue Führung. Auf dem Höhepunkt des damaligen Konflikts kommt ein Sanierer, der Schweizer Roger Breu. Er soll für einen Neuanfang sorgen. Als erstes beendet er die Gerichtsverfahren gegen die Betriebsräte. Dann setzt der Anwalt Naujoks vor die Tür.
Die Spitzungen haben stattgefunden. Oder wenn man versucht hat, etwas zu konstruieren, um den Betriebsvorsitzenden oder unliebsame Mitarbeiter loszuwerden, dann ist das natürlich eine Grenzüberschreitung, das ist klar. Ja.
Heute fällt Roger Breu ein eindeutiges betriebswirtschaftliches Urteil über den Einsatz des Anwalts Naujoks.
Es war natürlich ein Schaden, ne? Es hatte kein Erfolg geführt und den Konflikt weiter eskaliert.
Was sind das für Unternehmer, die sich einen Anwalt nehmen, für den Kündigungen und Gerichtsverfahren, Detektive und fingierte Vorwürfe Teil eines Psychokrieges sind? Der Wissenschaftler Martin Behrens von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ist der Frage nachgegangen.
Wenn die Eigentümerin, der Eigentümer selbst auch diesen Laden, diesen Betrieb führt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht bereit sind, die Macht mit Betriebsräten zu teilen. Das heißt, dort die Motivation, niemand sagt mir, wie ich meinen Betrieb zu führen habe, scheint dort sehr stark verankert zu sein.
Es scheint, als würden Grenzen vor allem dann überschritten, wenn die Konflikte persönlich werden. Nicht immer ist es so krass wie in den Firmen, über die der Detektiv den Rechercheuren berichtet. Aber die Behinderung von Betriebsratsarbeit habe Folgen, meint der Wissenschaftler Martin Behrens.
Wer solche Erfahrungen hat machen müssen, wird sich gut überlegen, ob er in dem Betrieb noch einen zweiten Anlauf wagt, einen Betriebsrat zu gründen. Schlimmer noch ist darüber hinaus, dass es auch in der gesamten Landschaft, der Betriebslandschaft Folgen hinterlässt. Und Menschen, die ihre legitimen Rechte nach Mitbestimmung einfordern wollen, derart einschüchtert, dass sie von vornherein davon Abstand nehmen. Ich glaube, das ist ein Zustand, der nicht hinzunehmen ist.
Im Landesarbeitsgericht Hamm, im Verfahren der MK-Kliniken gegen Jörg Rüger, einem der wenigen Betriebsräte, die es in dem Konzern noch gibt, hat die Verhandlung begonnen. Es geht darum, ob die Kündigung des Betriebsrats rechtens war. Anwalt Helmut Naujoks ist allerdings nicht erschienen. Er lässt sich von einem Kollegen vertreten. Der Richter macht deutlich, dass er von den vorgetragenen Argumenten nicht viel hält und so dauert die Verhandlung nicht lange. Auch für die Beratung braucht das Gericht nur wenige Minuten.
Dann verkünden wir im Namen des Volkes folgendes Urteil. Erstens, die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Herne vom 24.08.2016, 1 CA 242 aus 16, wird zurückgewiesen.
Die Urteilsbegründung wird zu einer juristischen Lektion für die Arbeitgeberseite. Es habe nie eine eigene Abteilung der Hausmeister gegeben und deshalb könne der Betriebsrat auch nicht einfach gekündigt werden. Doch das hört der Naujoks-Stellvertreter nicht mehr. Er hat das Gericht vor der Urteilsverkündung verlassen. Jörg Rügers Rechtsanwalt Rainer Blömke überrascht es nicht, dass er den Prozess so eindeutig gewonnen hat.
Ich hatte bisher mehrere Verfahren gegen ihn geführt und habe noch keins verloren. Und ich würde nicht sagen, dass das daran liegt, dass ich jetzt nun ein guter Jurist bin oder dass ich unbedingt ein guter Jurist sein müsste, um gewonnen zu haben.
Aber was ist dieser Sieg in einer Auseinandersetzung wert, in der der Arbeitgeber einen Anwalt wie Helmut Naujoks in Stellung bringt? Ihm bleiben noch viele Möglichkeiten, das Spiel mit neuen Kündigungen und juristischen Schriftsätzen weiterzutreiben.
Das kann nur Zermürbungstaktik sein. Zermürbungstaktik sein, zu sagen, ja, ich schreibe, vielleicht geben die Leute irgendwann auf.
In der Tat lassen der Arbeitgeber von Jörg Rüger und dessen Anwalt Helmut Naujoks die Sache nicht auf sich beruhen. Gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts legt die Arbeitgeberseite Beschwerde ein. Zusätzlich bekommt Jörg Rüger noch eine neue Kündigung. Für ihn geht der Kampf um seinen Arbeitsplatz und sein Amt als Betriebsrat weiter. Ein Kampf, für den er immer weniger Kraft hat.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Die Rausschmeißer vom Dienst. Feuern um jeden Preis. Eine Sendung von Kersten Mügge. Zum Rechercheteam gehörten auch Antonius Kempmann, Jasmin Klofter, Wilhelm Konrad und Reiko Pinkert. Redaktion Wolfgang Heinemann.